Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn und mir gegenüber, durch den Computer durch, sitzt Thilo Rietschel. Hallo, Thilo.
Hallo, Max. Grüß dich.
Na, wie geht's? Du hast ein bisschen Urlaub gemacht gerade. Hast die Saison oder eure Saison ist mehr oder weniger vorbei gewesen nach Timmendorf. Wie war das denn mal, kein Beachvolleyball zu haben?
Das war mal eine krasse Abwechslung tatsächlich, aber sehr angenehm. Also ich war 5 Tage Spanien, 5 Tage Frankreich, 5 Tage Dänemark sozusagen und wir hatten krass Glück mit dem Wetter. Nicht, dass ich nicht schon genug Sonne hatte das Jahr, aber das war trotzdem sehr schön. Und ja, das solange keinen Ball in der Hand gehabt, hatte ich glaube ich noch nie. Dementsprechend ist die Vorfreude jetzt auch groß, dass bald wieder losgeht und muss auch, denn wir spielen nochmal Philippinen in 3 Wochen.
Also hast du es auch ein bisschen vermisst?
Ja, das geht nicht anders. So spätestens nach einer Woche ist immer so, dann kribbelt schon wieder in den Fingern. Dann guckst du auch noch Beachvolleyball, dann kriegst du auch wieder Bock, selber zu spielen. Und ja, Krafttraining habe ich aber nicht so vermisst.
Musst du da jetzt wieder rein? Wann geht's wieder weiter?
Morgen. Morgen geht's wieder ins Training. Da muss ich wieder rein. Bin noch ein bisschen angeschlagen leider. Habe ich aus dem Urlaub was mitgenommen, aber ist nicht zu wild zum Glück.
Ja. Dann ist ja gut. Dann kannst du jetzt wieder mit angezogener Handbremse ein bisschen starten. Das ist auch okay.
Ja, ohne Handbremse, das passt schon. Nein, ist wirklich nicht mehr so schlimm. Aber du bist auch im Urlaub gerade.
Ja, jetzt tatsächlich schon. Ja, ich habe jetzt noch 2,5 Wochen Beachcamp gehabt, direkt nach Timmendorf los. Und jetzt sind nochmal ein paar Tage Urlaub angesagt, bevor es dann in die Wintersaison startet bei uns in Kiel. Ich verpasse leider den Aufbau unserer Traglufthalle. Kann ich nicht dabei sein, aber komme dann quasi am Tag danach wieder.
Du kommst dann zum Aufbau der Tralu-Bar.
Genau, die Tralu-Bar wird dann aufgebaut, wenn die Tralu-Haar schon steht. So sieht's aus.
Perfekt. Genau. Das ist ein großer Zufall, dass du direkt am nächsten Tag ankommst, oder?
Tatsächlich schon. Das war die ganze Zeit so geplant und die Firma gibt halt den Termin vor. Ah, und dann war das eben so und dann wollten wir nicht den ganzen Termin verschieben, nur weil ich nicht da bin. Also für mich natürlich ganz lucky, dass ich da nicht so schwer mit anpacken muss, aber ich habe ja dann auch noch genug zu tun. Das Tyrone, wie du genannt wirst von manchen Freunden, ne? Selten.
Ich habe da Timmendorf erwähnt. Hat niemand sonst gehört.
Nee, tatsächlich nicht. Aber ab jetzt. Ich habe Timmendorf eben erwähnt. Sollen wir direkt mal über das vergangene Timmendorf sprechen? Wir sind ja jetzt schon ein bisschen spät dran quasi für die Nachbesprechung. Oder sollen wir lieber uns über die World Tour und die Weltmeisterschaften erstmal austauschen? Was ist dir lieber?
Lass uns doch mal direkt mit Timmendorf reingehen.
Alles klar. Ja, das ist jetzt schon 3 Wochen her, kann man sagen. Wie war es für dich? So Gesamteindruck, vielleicht auch sportlicher Natur, einmal eine kleine Zusammenfassung, bevor wir uns da ein bisschen genauer das anschauen.
Also ja, erstmal natürlich wie sonst auch immer perfektes Wetter. Das war wirklich ein Traum. Sind wir nicht anders gewöhnt von Timmendorf in den letzten Jahren. Aber sportlich, einmal für uns war es okay. Wir hatten uns mehr erhofft. Aber ja, waren jetzt auch nicht unzufrieden. Wir verlieren 2 Spiele, die wir verlieren können, gegen Kyber und Stadi und gegen die Sagis. Und ja. Vielleicht geht es dann nächstes Jahr mal weiter. Jetzt habe ich bisher 3-mal gespielt, 3-mal 9. Platz. Den kenne ich jetzt schon. Den habe ich gebucht. Ansonsten, ich fand jetzt nicht, dass man irgendwie so eine krasse Abschiedsstimmung gemerkt hat. Also ich fand das Feeling eigentlich so wie sonst auch. Sehr schön. Man hat vielleicht alles mal so aus der Brille angeschaut. Okay, das sehe ich jetzt zum letzten Mal. Die Seebrücke sehe ich zum letzten Mal. Den Baum da sehe ich zum letzten Mal. Den Sidecourt da sehe ich zum letzten Mal. Die Kreppbude sehe ich zum letzten Mal. Aber ansonsten, ja, sehr schönes Event. Mein persönliches Highlight, glaube ich jetzt, weg vom Sportlichen, war die After-Game-Party sozusagen Samstagabend, wo Luis Cubo noch mit den Ballkindern auf dem Center-Court getanzt hat und auch ein paar anderen Leuten. Und wirklich, ich glaube, das halbe Stadion noch da war. Das war richtig krass. Und da war ich auch auf der Tribüne. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Warum warst du denn nicht mit den Ballkindern auf dem Court eigentlich? Es fliegt hier gerade ein Hubschrauber drüber.
Weil ich davor schon die letzten... Ja, ich habe die Frage zum Glück noch verstanden. Ich habe die letzten zwei Spiele, glaube ich, auf der Tribüne verfolgt und war da eh mit meinen Lübecker Homies. Deswegen hat das gut gepasst.
Ja, das war auf jeden Fall relativ besonders. Ansonsten warst du auch noch bei der anderen Afterparty, bei der tatsächlichen Partyabend?
Bei der war ich auch, ja. Die fand ich auch sehr gut. Hab gemischtes Gehör, aber ich persönlich fand sie sehr gut. Lohnt sich auf jeden Fall. Klar, war, also es war jetzt nicht das optimale Setting sicherlich, aber da bin ich auch sehr gespannt, was nächstes Jahr passiert. Da wird ja Großes angekündigt.
Ja, da wird das wahrscheinlich nochmal ordentlich vergrößert. Ja, also es waren ja wahrscheinlich auch einfach viele, haben ja keine Tickets bekommen, deswegen zu der Party. Also ich fand es jetzt auch nicht so bombastisch, aber vor allem, weil es auch einfach unfassbar warm war in diesem Raum. Dann, Mucke, weiß ich nicht, ob das anders wird in Zukunft. Das war ja Oscar, glaube ich, ne? Das war auch wild, ja. Teilweise. Obwohl bei Roy Bianco ging es auf jeden Fall immer am meisten ab. Das kann man auch sagen. Und ja, es war einfach turbo warm. Lustig war die Garderobe. Hast du da mal versucht oder hast du das mitbekommen?
Nee, da war ich nicht, weil ich einfach, also meine Garderobe war ja zum Glück das Hotelzimmer. Das ist immer sehr chillig.
Ja, die Garderobe war, also da ist ja einfach so eine Garderobe in dieser Eingangshalle. Und die war halt nicht besetzt. Aber das haben ganz viele nicht verstanden und dann standen die immer da, wollten ihre Jacke abgeben und hinter dem Tresen waren halt Leute, die da gerade ihre Jacke selber aufgehängt haben und dann wurden die teilweise bedient von den anderen Leuten und haben da ganz normal, und die Leute haben sich auch so diese Chips da weggenommen, aber das hat die ganze Zeit zu harter Verwirrung geführt. Das war auf jeden Fall mein Abschlussparty-Highlight, wie auch teilweise Leute versucht haben, dann einen Euro zu scammen.
Das ist ja extrem lustig.
Ja, ja. Oh, irgendwer aus unserer Gruppe hat das auch gemacht und dann ist er erst aufgeflogen, weil er kein Wechselgeld dabei hatte. Weil er dann mit dem Fünfer bezahlen wollte. Nee, Digga, ich arbeite hier gar nicht. Das war schon ziemlich lustig. Ja, und ansonsten ist halt dieses Maritim-Ding, ne? Da, das ist dann irgendwie dieses Party-Ding da in diesen Reagenzgläsern. Kannst du da für 10 Euro einen warmen Rum-Cola kaufen? Einer von uns hat sich wollte sich ein sogenanntes Boot kaufen, also einfach wollte Wodka E, gab es nicht erstmal, dann musste er quasi Havanna Cola und dann hat er, normalerweise kriegt man dann ja so eine Schale mit Eis und so weiter, hat er eine Flasche Cola und eine Flasche Havanna in die Hand bekommen und durfte dann damit gehen. Und ich weiß aber nicht warum, weil also es gab halt auch diese Schalen. Das war vielleicht Diskriminierung. das meine Partygeschichten.
Kleiner Sidefact am Rande, Wodka E ist das Getränk, was am meisten für Gedächtnislücken sorgt.
Woher weißt du das?
Das habe ich auch mal in einem anderen Podcast gehört.
Ah, wirklich?
Ja, einfach die Mischung aus beiden ist wohl da sehr, sehr gefährlich für.
Ah, ja, also kann ich bestätigen. Aber gut, das zur Party. was waren denn so deine sportlichen Highlights ansonsten? Also jetzt nicht vielleicht von euch selber, obwohl wenn du welche hast, dann hau raus, ne? Aber ansonsten, wer hat dir da besonders gut gefallen?
Nee. Boah, da muss ich, also was mich, glaube ich, am meisten überrascht hat, ist der Halbfinaleinzug von Barbara Gernert. Oder am Ende die Medaille von Barbara Gernert. Weil ich auch zu den Personen davor gehört habe, die gesagt haben, okay, ja, haben jetzt ein Jahr lang auf GBT-Niveau gut gespielt, aber jetzt kommen die ganzen Nationalteams und das ist dann nochmal was ganz anderes. Aber ja, also ich habe denen eigentlich kein Halbfinale zugetraut. Von daher hat mich das sehr überrascht. Und danach, ich glaube direkt danach, kommt für mich schon der Titel von Sven und Lukas.
Ja.
Die erste Medaille für Lukas und dann gleich Gold, der zweite Titel für Sven. Also es hat mich extrem gefreut für die beiden und glaube, es gibt wenig bis kein Team, was so professionell und so akribisch arbeitet wie die beiden. Von daher finde ich das absolut verdient. Und ich glaube, man hat auch zumindest an den Reaktionen von Sven. Lukas war ja nach dem Spiel nicht mehr so lange da, weil er ein bisschen krank war. Aber zumindest an den Reaktionen von Sven hat man, glaube ich, auch gemerkt, wie gut es den beiden tut.
Auf jeden Fall. Ja, das hat mich auch sehr gefreut einfach. Also das fand ich, da hat man schon so richtig mitgefühlt. Ich glaube, das ging auch vielen anderen so. Und man hat so gemerkt, wie viel das denen bedeutet. Das fand ich auch schon. Das war richtig cool, dabei zu sein, irgendwie, fand ich. Und als man dann so, ich weiß nicht, ob du warst beim Halbfinale da, als sie gegen Elas Wickler gewonnen haben?
Nee, da habe ich auf der Leinwand geschaut.
Weil das war dann schon so krass, als man so gemerkt hat, okay, es kippt so, es kann, also da geht was, sie kriegen das vielleicht hin. Das war schon ziemlich, ziemlich cool irgendwie. Da war ich jetzt zufälligerweise im Stadion. Das war eins von den, weiß ich nicht, 5 Spielen, die ich tatsächlich im Stadion gesehen habe. Und ja, das hat mich auch gefreut. Ich kenne die beiden ja auch schon relativ lange jetzt. Und das hat Spaß gemacht. Da gab es noch kleine Wortwechsel zwischen Clemens und Sven. Hast du das auch mitbekommen?
Ja. Ging es da um einen Tusch? Ich weiß gar nicht mehr genau.
Ich weiß es nicht, tatsächlich. Ich hab's nicht, man konnte nicht sehen, worum es jetzt genau geht. Also ich habe es auch hinterher nicht weiter verfolgt, aber Stefan Müller musste da noch dazwischen gehen. Aber das kennt man ja auch schon, tatsächlich.
Ja, da in dem Spiel fand ich noch krass, im Tiebreak, du meinst ja gerade schon, wo sich angedeutet hat, dass vielleicht was geht für Lukas und Sven, da sind die beiden halt nochmal richtig hochgefahren, ne? Und das ist ja eigentlich genau das, was du als Top-Team brauchst, so dieses in den Momenten, wo du deine Chance hast, da musst du halt da sein und da musst du performen. Dann machen die im Tiebreak, glaube ich, 4 Asse oder 5 sogar. Ja. Also 4 waren es auf jeden Fall. Und damit verlierst du halt keinen Tiebreak mehr, ne? Also,
ja. Das war ja jetzt auch nicht so, dass da Clemens und Nils die irgendwie weggebaggert haben oder so. Das waren einfach unglaublich gute Aufschläge. Also da konnten die jetzt gar nicht für, obwohl ich finde, man schon gemerkt hat, dass da so eine leichte Unsicherheit dann aufkam bei Elas Wickler. Dass das, was du meinst, so ein Top-Team muss dann eigentlich halt vorangehen und dann so jetzt erst recht. Und das hatte man schon bei Nils ja auch schon häufiger so in den letzten, aber in den letzten Jahren immer weniger. Und auch bei Clemens, teilweise bei großen Spielen und Finale ist oder Finaltag. Gab es das ja schon immer mal wieder und das merkte man dann schon, dass sie auch gemerkt haben, oh, da geht was in die andere Richtung. Und bei Sven und Lukas hat man so den anderen Schalter umlegen sehen. Aber ja, das ist doch auch, also ich bin mir nicht sicher, wie, ob das denn so oder wie down dann Clemens und Nils waren, hast du da irgendwas mitbekommen, dass sie das denn nicht nach Hause fahren können oder ist es dann doch nicht so wichtig für die beiden?
Da habe ich nicht so viel mitbekommen. Also das wird die auf jeden Fall nerven, wie jede andere Niederlage auch, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, es war doch so, dass Clemens, wenn er das Ding geholt hätte, neuer alleiniger Rekordmeister wäre. Oder war das letztes Jahr schon?
Das kann ich dir nicht sagen.
Ah, okay. Falls
das so ist. Und wen ablösen würde damit? Also nur Laura, bei den Männern oder insgesamt?
Ich, Laura, okay. Die waren vor 1 oder 2 Jahren waren die 7-7. Das würde ihn auf jeden Fall nerven, da bin ich mir 100% sicher.
Das ist ein kleiner Rekordsammler aber, auch.
Ja, das würde auch noch, glaube ich. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ich meine mich zu erinnern, dass sie auch beide noch ein bisschen länger da waren. Noch ein bisschen bei der Afterparty noch ein bisschen da waren.
Ja, also ich hab's jetzt nicht so mitbekommen. Ich fand, es wirkt jetzt nicht so, als wären die jetzt mega sauer und haben ja dann auch so noch die Medaille geholt am Ende und waren jetzt bei der Siegerehrung und so ja auch jetzt nicht irgendwie, also haben sich ja trotzdem gefreut über eine Medaille. Das ist ja,
ja.
Ja, es ist ja auch nicht selbstverständlich. Da hätten sie auch eine Fresse ziehen können, quasi, aber haben sie auch nicht. Aber manchmal tun halt ja solche Niederlagen, gerade so in der, wenn man viel zusammen trainiert und sich da misst und eigentlich nominell das Top-Team ist, dann tut das natürlich nochmal extra weh.
Ja, Das kann sein.
Kann sein, keine Ahnung. Wer weiß. Ja, was mich sonst bei den Männern im Männerfeld auf jeden Fall noch ganz, was heißt überrascht hat, aber was so meine Highlights waren, auf jeden Fall noch Held Nissen. Den zuzugucken, das war also die ersten paar Runden. Irgendwann hat, also im letzten Spiel dann nicht mehr, aber Hennes Schulter, das haben jetzt viele, glaube ich, auch nicht mitbekommen, Hennes Schulter hat da ordentlich Probleme gemacht und der konnte eigentlich überhaupt nicht mehr, also auf den Ball hauen. Aber die haben ja wirklich auch die Highlight Factory angeworfen und das Stadion auf ihre Seite geholt die ganze Zeit und dann mit dem siebten Platz noch nach Hause gegangen. Aber das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, fand ich. Und haben sich da auch nochmal für ihre Saison belohnt.
Ja.
Genau. Und sonst.
Ach so, ich hab noch eine Sache. Es war ja generell ein Turnier mit relativ wenig Überraschungen. Also ich fand, es ist relativ nah an der Setzliste ausgegangen, das Turnier.
Ja.
Ohne es jetzt genau nachgerechnet zu haben. Aber ich fand Zinja noch krass. Also, was Zinja mit links und am Ende mit halben Schlägen mit rechts da aufgespielt hat, war also vielleicht für Laien nicht zu sehen, aber war so eine Machtdemonstration, das fand ich enorm heftig. Jeder, der schon mal Beachvolleyball gespielt hat und nicht angeboren beidhändig ist, weiß, wie unfassbar schwierig das ist, mit der schwachen Hand, mit dem schwachen Arm zu schlagen. Und gut, die haben auch den einen oder anderen Tiebreak, glaube ich, mitgenommen, aber alleine, dass sie am Ende immer noch da oben stehen und auch nicht gesagt haben, okay, wir lassen es jetzt weg, wir haben eine WM vor uns, gehen kein Risiko ein, das verdient großen Respekt.
Auf jeden Fall. Also das war richtig krass und da sieht man dann auch, was für eine Klasse Sinja da hat. Die haben ja direkt ersten Satz verloren im Turnier gegen Gangai Hesse.
Ja.
Und da, ich hatte Sinja als Fantasy-Kapitän.
Ja.
Und da habe ich direkt Luck bekommen. Und ich dachte auch so, scheiße, was habe ich denn da gemacht? Aber hat sich am Ende doch rentiert. Ganz gut.
Ja, das dachten, glaube ich, viele, ja.
Ja. Auch die vielen Tiebreaks, oder was heißt vielen, aber die jetzt nicht immer perfekten ersten Sideouts haben natürlich auch geholfen. Und genau, was wollte ich dazu sagen? Ach so, es war schon kurz davor, am Mittwoch noch. Haben sie sich erst entschieden zu spielen. Also da war noch die Überlegung oder die Anfrage zumindest da bei Luisa, ob sie nicht mit Svenja spielen wolle.
Ja.
Und dann haben sie sich aber dagegen entschieden und sind ja halt gesagt, ich möchte doch, beziehungsweise auch die Bloggerinnen haben gesagt, nee, doch nicht. Und dann kam erst die Entscheidung. Es war also schon kurz davor, dass Svenja eben nicht spielt. Und dann mit dem deutschen Meistertitel nach Hause zu gehen, ist natürlich, spricht dafür, dass es die richtige Entscheidung war. aber wie du sagst, ansonsten wenig Überraschung. Spiel oder das letzte Spiel von Borga Schieder, ist ja jetzt alles schon ein bisschen her, aber jetzt kommt das auch alles nochmal wieder zurück, war natürlich auch nochmal eine emotionale Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Nicht so richtig, leider.
Ja, also Mary hat sich verletzt und musste dann eben aufgeben. Und da wussten die auch schon, dass das irgendwie ihr gemeinsamer Abschluss sein wird. Und das, da ist es natürlich alles hochgekommen, gerade bei Mary. Genau, und das war auch nochmal so ein, was heißt Highlight, aber da konnte man nochmal so ein bisschen die Emotionen aus dem Sport mitfühlen. Und das, war auf jeden Fall auch krass mit anzusehen. Und jetzt, wissen wir ja auch, dass Carla in so ein neues Nachwuchsprojekt wieder reingeht oder am Stützpunkt in Stuttgart eben weitermacht, mit Vicky O'Hara spielt. Sagt dir das was?
Ja, ich habe nur, ich habe sie noch nicht spielen sehen, aber schon von ihr gehört, denn die soll krass hoch sein. Ich habe auch ein, zwei Bilder schon gesehen, wo die wirklich, also mit dem Kopf über dem Netz steht. Die ist ja noch im Jugendbereich, das war trotzdem auf Damennetz. Ich habe auch ein, zwei Clips gesehen, wo sie quasi im Block aktiv ist und das ist schon echt heftig. Also da fallen mir auch auf der World Tour nicht viele Spielerinnen ein, die unbedingt höher sind, weil die auch noch, also die ist halt groß, lange Arme und kann sehr gut springen. Ja, von daher bin ich mal echt gespannt, was das wird. Wir hatten dieses Mentoring-Programm ja schon mal. Ich glaube, es ist nun mal echt eine andere Geschichte, wenn du quasi fest mit einer Person spielst, weil damals wurde ja mit mehreren Leuten immer so ein bisschen durchrotiert. Und das hier ist jetzt, also genauso muss es eigentlich sein. Also ja, richtig cool auch von Carla, dass sie das macht. Mega cool. Da, also ich bin mir sicher, dass Vicky da einen Riesenschritt machen wird. Und ja, also könnten theoretisch die auch schon gute Ergebnisse machen. So ist nicht.
Auf jeden Fall. Das glaube ich aber auch. Vor allem so als ein bisschen Punkte-Sprungbrett ist das ja auch voll geil. Können direkt eine Stufe höher einsteigen, als wenn jetzt die Jugendspielerinnen zusammen eben starten würden. Und ja, was das eben gebracht hat. Ich meine, Anna Chiara hat ja auch mit Kira ein bisschen Punkte gefarmt oder auch Erfahrung geholt und dann jetzt schon mal ganz gut performt in dieser Saison. Und auch kam ja auch noch zwischendurch hier Diekmann Reformat, Vize-Europameisterin, nur 18. Ich glaube, Bungert Wüst, Europameister.
Ja.
Spielen jetzt auch noch bald die WM jeweils zusammen.
Richtig.
Ja, aber da haben wir schon mal gesehen, dass das funktionieren kann, das Ganze. Und ja, ist eine coole Sache von Carla. Natürlich wird Mary, gut, die ist jetzt verletzt, aber Mary dann auch, ich habe noch nichts Gegenteiliges gehört, erstmal frei.
Ja, aber ich glaube, die muss auch noch ein bisschen pausieren.
Ja, aber was heißt ein bisschen?
Auf ihrem Insta-Post war das ein bisschen kryptisch, so als würde sie es auch nicht wissen. Aber ich habe im Kopf, dass es jetzt nicht so gut las. Ich schaue mal ganz schnell nach. Ja, wir tun alles, dass ich so schnell wie möglich wieder fit werde. Damit ist die Saison erstmal beendet. Wie gut und schnell die Reha verläuft, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Also es ist auf jeden Fall eine Sache von Monaten.
Okay, krass. Und hast du neuen Gossip, neue News zur Partnersuche von Paula beispielsweise? Oder Janne?
Nee, habe ich nicht. Mit Paula hatte ich immer mal gesprochen, aber das wird sie bestimmt schon selber verkünden, wenn da was Spruchreifes ist. Nur gesehen, dass sie jetzt gerade in Slowenien, glaube ich, ein Turnier spielt mit Tascha Kotnik. Das fand ich spannend. Und ja, das wird nicht ihre neue Partnerin, Spoiler. Aber obwohl, vielleicht so eine Einbürgerungsgeschichte, wer weiß. Ja, muss man gucken, ne? Ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
Ja, wird sie dann schon sagen, ja. Aber dann, ja, ich kann mir da Verschiedenstes vorstellen. Aber so richtig, also die große PartnerInnen-Rotation ist ja nun nicht losgegangen, wie es ja auf den Timmendorf ist. Also es ist ja relativ überschaubar, was die etablierten Teams angeht.
Ja, es liegt aber auch daran, dass, also, wäre so oder so nicht jetzt passiert, weil ja die WM noch vor der Tür steht. Also, wenn es da eine große Rotation geben sollte, dann ist das erst nach der WM.
Ja, das ist doch ein guter, also du hast zwei gute Überleitungen gerade gegeben. Das erste.
Das ist die zweite.
Das erste war Einbürgerungsgeschichte. So haben wir über ein Team überhaupt nicht geredet, die Vierter geworden sind in Timmendorf. Und zwar sind das Kunst Paul. Und jetzt kamen gerade die News, auch von Melli verkündet, dass sie wieder für den Deutschen Volleyballverband, also für Deutschland, international starten darf. Genau, das Ganze lief jetzt wohl rund. Hast du da Hintergrundinfos?
0,0. Ich habe Melli nicht nochmal im Restaurant getroffen. Aber du, okay, erzähl.
Ja, also das ging jetzt schon, oder es stand jetzt schon ein paar Wochen lang fest, dass es wieder zugelassen werden darf. Die Krux dabei ist erstmal, normalerweise hast du ja eine 3 Jahre Sperre bei einem Verbandswechsel. Und diese 3 Jahre wurden jetzt quasi angerechnet, weil zwischen dem letzten chilenischen Einsatz und dem ersten deutschen internationalen Einsatz schon diese 3 Jahre lagen. nach Maximum Beachvolleyball Informationen. Und was jetzt noch dazu geführt hat, dass es sich tatsächlich noch ein bisschen weiter rausgezögert ist, dass man für einen Verbandswechsel eine ziemlich hohe Gebühr bezahlen muss. Und die wurde jetzt bezahlt, da weiß ich jetzt nicht genau, wo das herkam, weil das ist eine sehr, sehr hohe Summe. Das wurde irgendwie eingeführt jetzt nach Paris, dass man da doch sagen wir zwischen 10 und 100.000 wahrscheinlich Dollar bezahlen muss.
Ja.
Und
da kann ich genau, sagen,
ja.
Auf ihrem Instagram hat sie sich bei ihrem Sponsor bedankt. Ich weiß nicht mehr, welcher es genau war, aber ich weiß auch nicht, ob der die gesamte Summe übernommen hat, aber da hatte sie auf jeden Fall Sponsorenunterstützung bekommen.
Okay, was ja cool ist, weil, also das kann natürlich auch sein, dass so ein Verband das übernimmt, aber das ist war jetzt hier wohl nicht der Fall. Oder auf jeden Fall, kann ja auch sein, dass die einen Teil übernommen haben, wissen wir jetzt nicht. Aber es war jetzt auch nicht die Maximalsumme, aber auf jeden Fall über 10.000 Euro, die da dann bezahlt werden mussten von Melli oder Sponsoren oder dem Verband oder allen gemeinsam. Was stattlich ist, aber hat sie jetzt gemacht, hat auf jeden Fall investiert, im wahrsten Sinne des Wortes, um da jetzt wieder international für Deutschland antreten zu können. Und muss man dazu sagen, da kommt der zweite, die zweite Brücke, bei der WM spielen zu können. Denn die beiden, Melli und Lea, haben quasi die Nations Cup, den Nations Cup Platz, den Deutschland ja gewonnen hat.
Ja, das ist auf der Frauenseite echt sehr cool, dass wir da wahrscheinlich, also ja, ich glaube sehr sicher mit 4 Teams antreten werden.
Ja, das ist schon. Das ist, glaube ich, schon alles safe bei allen Teams. Ja. Könnt's ja nochmal gleich ein bisschen aufrollen, wie man sich da überhaupt qualifiziert. Aber genau, also das ist natürlich jetzt auch, dann musste alles sehr schnell gehen mit der Kohle und dem Verbandswechsel. Sonst hätten die ja vielleicht jetzt einfach ein bisschen Zeit gehabt, sich darum zu kümmern. Aber die Qualifikationsdeadline ist nächste Woche, also nächsten Montag, glaube ich. Also am 6. Oktober. Und bis dahin musste natürlich alles in trockenen Tüchern sein, dass man für den Verband starten darf, dass man dann auch diese Wildcard bekommen kann. Und das haben die jetzt irgendwie hinbekommen. Also das ist schon mal nice. Genau, du sagst es, bei den Damen sind es auf jeden Fall 4 Teams, aber genau, ich kann ja mal erzählen, wie man sich überhaupt für eine WM qualifiziert. Also die ist das Highlight auf jeden Fall diesen Jahres, ist im November. Mitte November in Adelaide in Australien, auch in so einem Tennisstadion, meine ich, oder so eine Tennisstadionanlage, also in mehreren Stadien, während dann, ich glaube, auch ein paar so Trainingscourts irgendwie am Strand da unten sein sollen. Aber ursprünglich sollte das mal unten an der Promenade alles auch da ein riesen Stadion aufgebaut werden, haben sich aber dann doch anders entschieden und das doch in dem Tennis auf der Tennisanlage dazu machen, ist wahrscheinlich einfach eine Kostenfrage. Ja. Da hast du einfach die ganze Infrastruktur. Genau. Und da ist die Qualifikationsdeadline am 6., habe ich gesagt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu qualifizieren. Einerseits kommen 25 Teams, also es ist ein 48er Feld. WM ist immer ein großes Turnier. Geht auch über 10 Tage. Glaube ich, oder 7. Auf jeden Fall länger als ein normales 10. Turnier.
Ja, ja.
14. bis 23. November. Ja, ungefähr 10. genau, 48 Teams. 25 davon kommen über die Weltrangliste. Davon sind aber 2 auf jeden Fall australische Teams. Das heißt, es sind jetzt nicht klassisch die ersten 25, sondern die ersten 23 plus die besten beiden australischen. Ist auf jeden Fall in diesem Jahr so. Und dann können insgesamt maximal 4 Teams pro Nation teilnehmen. Und es gibt noch verschiedene Wege, sich über die kontinentalen Meisterschaften oder kontinentale Verbände zu qualifizieren, die dann selber ihre Richtlinien festlegen. Also die CEV beispielsweise hat jetzt 4 Plätze und die können halt selber sagen, wer die bekommt. Und in der CEV ist es so, dass einmal dieser Nations Cup gespielt wurde ja schon, wo Deutschland bei den Damen zumindest einen Platz erreicht hat. Wie lief das bei den Herren nochmal, Thilo?
Weiß ich nicht mehr, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja.
No recall, no, I don't recall.
Nee.
Genau, da haben die Deutschen das auf jeden Fall nicht gewonnen, so viel kann man sagen. Und genau, das ist ein Platz, der ist für den Verband, also das ist der einzige von diesen Plätzen, der über den Verband verteilt werden kann, den jetzt hier Melli und Lea bekommen haben. Und dann gibt's noch drei Plätze, die einfach an die ersten drei Platzierten der EM gehen. Die ja auch in diesem Jahr in Düsseldorf schon war. Und ja, dann wird es so ein bisschen wild auf einmal, weil wenn diese drei schon in den ersten 23 oder 25 der Weltrangliste sind, dann, was ja in der Regel bei Europa zumindest auch der Fall ist.
Bei den Männern ist wiederum, es definitiv so, ja.
Ja, ja, da sind die halt eher in den Top 5 als in den Top 25.
Ja.
Bei den Damen werden da auch ein paar dabei sein. Dann gehen die Plätze an die nächstbesten europäischen Teams der Weltrangliste. Also es geht auch immer nicht um die, ich habe jetzt immer Weltrangliste gesagt, es sind so die besten sechs Ergebnisse seit Anfang März, grob gesagt.
Ja.
Es ist jetzt nicht nur die Weltrangliste, aber genau, das ist dieser Qualifikationszeitraum. Und genau, dann wird halt einfach geguckt, welche CEV-Teams kommen dann nach diesen Kriterien danach. Und dann muss man die noch irgendwie dazuzählen. Habe ich was vergessen?
Nee, das hört sich bis dahin richtig an.
Danke. Das freut mich zu hören. Genau, das heißt, man kann natürlich auch, also wir sind jetzt hier halt vor der Deadline. Es ist so ein bisschen komplex, diese Listen sich anzugucken, finde ich. Also weil dann halt immer noch eine Ausnahme, hier noch eine Ausnahme dazukommen. Das heißt, wir müssen uns die jetzt nicht im Detail, würde ich sagen, angucken, sondern wir können ja drüber sprechen, wenn dann die Deadline auch durch ist.
Eine Sache vielleicht, wir haben jetzt ja, also ja, ein Turnier haben wir noch vor uns. Wir haben aktuell die Sargstetter auf 32. Sprich nicht in der Top 25 drinne. Daraus wird aber eine Top 24, weil in der Top 25 nur ein australisches Team ist. Deswegen quasi die Top 24 ist direkt qualifiziert. Und dahinter haben wir 1, 2, 3, 4 europäische Teams und aktuell sind die Sargstetter das fünfte europäische Team. Das heißt, wenn sie es schaffen, jetzt in dem Turnier ein besser zwei Teams zu überholen, dann haben sie sehr gute Chancen auf dem WM-Platz.
Ja, das stimmt. Also ein gutes Ergebnis, besser als die anderen. Aber sie müssen sich natürlich auch verbessern. Wie weit sind sie denn dahinter? Ich gucke hier gerade mal in die tatsächlichen Punkte.
Also 70 zum nächsten Team, dann 80 zum dahinter. Und sie haben noch ein 340er, was sie verbessern müssen. Oh, da musst du schon das Turnier gewinnen, oder?
Easy.
Oder sehe ich das falsch?
Weiß ich nicht. Was gibt's denn für den ersten
Platz 400. Auf dem Challenger? 400, zweiter 380, dritter 360. Ja, ein Finale bräuchten wir.
Finale auf dem Challenger. Wenn Thilo sich da nicht verrechnet hat.
Ja, alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr.
Ja, krass, okay. Also machbar, aber schon, also gemeldet haben sie, das habe ich gesehen. Wir haben schon angemeldet. Ja, aber brauchen da noch das entsprechende Ergebnis. Und danach ist auch durch, genau, wie gesagt, das Turnier zählt jetzt noch rein, das vom nächsten Wochenende und dann ist die Deadline.
Jetzt bin ich mir aber gerade nicht sicher, ob die, vielleicht sind die Punkte auch pro, also aufs Team und nicht auf den Spieler. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
Also diese Gesamtpunkte, die hier sind?
Die sind auf jeden Fall aufs Team.
Das sind die Teampunkte und diese 400, die du meintest, das sind Einzelspieler, oder nicht?
Das sind Einzelspieler. Von daher, Storno, alles zurück, wir brauchen kein Finale. Dann ist ja easy. Dann reicht auch mehr. Weniger.
Aber Bettinger Immers, die direkt vor ihnen sind, die haben auch noch ein 300er, was sie ausgleichen können.
Ja, aber die Teams davor, die haben nicht mehr so niedriges.
Ja. Okay. Ja, also toi, toi, toi. Benny und Jonas. Finale oder höher? Nein, vielleicht auch ein bisschen weniger. Wie gesagt, wir gucken uns das hinterher an. Ansonsten sind natürlich
Finale Elas Wickler auf jeden Fall safe sein.
Ja. Elas Wickler sind dabei, Henning Wüst sind dabei und Fischer Winter sind auch dabei. So viel lässt sich schon mal sicher sagen. Das ist natürlich schon mal cool. Und in so einer WM ist ja auch einfach ein Highlight. Man hat jetzt auch viel von den internationalen Teams gehört, dass das ja, dass darauf periodisiert wird, dass das das Saisonhighlight eben ist. Und ich freue mich, also WM gucken finde ich auch immer, das ist wie beim Fußball, das ist irgendwie nochmal was Besonderes. Olympia, WM, EM einfach verfolgen. Unter diesem Wust von World Tour Turnieren, die wir immer jetzt haben, das ganze Jahr rum, ist das eben nochmal einfach irgendwie eine andere Hausnummer, die, mal, die ich auf jeden Fall deutlich lieber verfolge, als das 18. Mal die gleichen Spiele auf, der, auf dem Elite 16 zu gucken.
Elite.
Elite, Schere. So heißt es. Elite 24.
Ja. Check 24.
Du hast vorhin nochmal die, die Qualifikationskriterien der anderen Verbände, die angeguckt. Ich habe übrigens auch nochmal die Länder vorhin durchgezählt. Also es ist tatsächlich nicht so, dass da zu viele Teams von einer Nation in den ersten 24 oder 25 oder 23 sind. Was ja eigentlich auch ungewöhnlich ist. Ne? Das wäre vor ein paar Jahren noch anders gewesen. Da ja. hätte man deutlich mehr US- und brasilianische Teams vorne drin gehabt. Aber das hat sich ein bisschen ausgeglichen. Da sind die Europäer und teilweise auch die Südamerikaner ein bisschen, ja, haben sich da reingemischt.
Ja, bei den Männern auf jeden Fall. Bei den Frauen sieht das Ganze nochmal komplett anders aus.
Na, bei den Frauen ist es halt auch lustig, weil da sind die Brasilianerinnen sind mit 4 Teams, glaube ich, vertreten oder mit 3 Teams vertreten in den Top 24 und die sind in den Top 5.
Ja.
Das ist halt dann das, auch nochmal eine sehr große Besonderheit. Also ganz anders gemischt als noch bei den Männern.
Ja, und dann 25 bis 27 komplett Niederlande.
Ja. Ja, aber auch da aber wäre auch es ja früher mit den Amerikanerinnen gewesen. Ja. Das
stimmt, ja.
Ich weiß nicht, aber woran liegt das denn eigentlich an? Die haben sich etwas zurückgezogen, die amerikanischen, brasilianischen
Reiter. Ja, weiß nicht, wie lukrativ bei denen die The League ist, die AVP League.
Ja.
Also ich glaube, die kriegen da zumindest mal auch Startgeld, können noch Preisgeld bekommen. Ja, vielleicht sagen die einfach, okay, warum World Tour spielen, wenn wir hier alles haben?
Ja, das ist ja auch meistens eigentlich nur teuer, es sei denn, man ist sehr erfolgreich.
Genau, richtig.
Ja, spannend. Ah, genau, aber was ich vorhin sagen wollte, du hast einmal überflogen die anderen Qualifikationskriterien der anderen Kontinentalverbände. Was gibt's da für Specialties?
Also ich fand erstmal lustig, dass alle verschieden sind. Also fast alle sind irgendwie unterschiedlich. In Asien beispielsweise, Asien hat ja eine große Asien-Tour. Da zählt quasi, gibt's ein eigenes Ranking, kombiniert aus Beach Pro Tour und der Asien Tour. In Südamerika ist es, glaube ich, ähnlich. Wobei dann da auch noch 2024 mit reinzählt oder sowas. In Australien zählt einfach die besten Teams nach der Rangliste sozusagen, also nach der Entry-Liste. Ja. Aber kein einziger Kontinent hat einen Nations Cup, so wie Europa.
Das okay, gibt es nicht einmalig. Zumindest noch eine. Ah, ne, gut, der Nations Cup ist ja was Besonderes. Also, ich meine, die haben natürlich noch so Kontinentalmeisterschaften, wie jetzt die Norseca. Aber das ist ja eher vergleichbar mit unserer EM. Aber die sind halt auch immer ein bisschen richtig, speziell, ja. Weil da auch immer die exakt gleichen Teams gegeneinander spielen.
Ja.
Ja, spannend. Und das kann natürlich auch gut sein, dass wir da jetzt Sachen übersehen haben, quasi, dass bestimmte Teams schon über andere Wege qualifiziert sind. Ich weiß ja nicht, ob das denn immer so ist, dass denn, wenn die dann auch in den Top 23 auftauchen, dass sie dann über den Weg immer gehen und dann aus dem Kontinent jemand anderes ausgesucht wird, oder ob es auch sein kann, dass die schon über ihren Weg qualifiziert sind und dann es in der Liste weiter nach unten geht, so wie es ja bei Olympia der Fall ist.
Nee, also wenn sie in der Top 25 sind, so ist es ja auch in Europa, dann kann quasi die, wie heißt es überhaupt? Also die der Kontinentalverband kann dann den Spot anders vergeben. Also es geht nicht in der Liste nach unten, sondern in dem auf dem Kontinent gibt es einen neuen Spot. So ist es ja in Europa.
Ja, so ist es in Europa. Aber wer weiß, ob es, also es wäre nur logisch, dass es in den anderen auch so ist. Aber ist es ja nicht immer. Ja. Okay, das zur WM. Also man kann auch dazu sagen, die der Spielmodus bei der WM, ich wie gesagt, 48 Teams, das ist immer ein Monster-Turnier. Spiel eine schöne Vierergruppe. Das ist ja immer das Beste. Und die besten zwei, also ich weiß nicht, ich muss immer nur an die WM 2019 eben denken, wo dann halt die die 16. Finals, ist ja was anderes, diese erste Runde folgt, wo dann die Gruppenersten, Gruppenzweiten und die vier besten Gruppendritten dabei sind. Und die anderen Gruppendritten spielen dann nochmal so eine Lucky-Loser-Runde davor gesetzt und die Vierten sind eben raus. Aber ja, diese 16. Finals sind dann teilweise schon richtig knackig. Da, ich weiß nicht, ich glaube damals war es dann auch, ich krieg's nicht mehr zusammen, wann gegen wen war, aber dann war so wirklich eine Spitze halt erste oder zweite Runde gegen Brauer Musen damals. Da triffst du dann halt direkt gegen. In der WM sind halt dann, außer dann die Gruppenvierten, da sind halt nur noch richtig starke Teams dabei. Da kannst du dann nichts mehr machen.
Ist auch geil. So ein schönes 32er Single-Out, da kann es halt auch mal passieren, dass Arman Helwig 17. werden bei einer WM.
Ja, kann immer passieren. Wir sehen ja, gegen welche Teams sie auch verlieren können. Weil in der WM ist es vielleicht anders, aber das ist wieder. Tilo, bist heute der König der Überleitung. denn wir haben eben im Vorgespräch hat Tilo ein bisschen recherchiert. Und ja, was hast du rausgefunden zu den aktuellen Turnieren und den Erfolgen von Moserum und Arman Helwig?
Wir haben uns erinnert an das letzte Turnier in Rio. Und da ist aufgefallen, dass sowohl Arman Helwig als auch Moserum gespielt haben, aber nicht ins Halbfinale gekommen sind. Und da haben wir uns gefragt, wann ist das zum letzten Mal vorgekommen.
Das war in nicht Rio läuft jetzt gerade, in Joao,
Joao Pessoa. Genau, richtig. genau. Und da haben wir uns gefragt, wann das zum letzten Mal vorgekommen ist und stellt sich raus, zumindest aus meiner kurzen Recherche gerade eben, ist das noch nicht vorgefallen, seit wir das Elite Challenge Future System haben. Also ich habe kein Turnier gefunden, wo beide gespielt haben und keiner ins Halbfinale gekommen ist. Das finde ich schon krass und ist vielleicht auch so ein kleines Zeichen. Also entweder, gut, wie viel es bei Arman Helwig jetzt an dem Post-Olympia-Loch liegt, keine Ahnung. Das wird sich eher in den nächsten Jahren zeigen. Aber zeigt auch, wie breit die Weltspitze mittlerweile geworden ist, finde ich.
Ja, absolut. Obwohl, man muss ja dann sagen, also Arman Helwig haben ja in dem Turnier einfach auch zweimal verloren. Direkt in der Gruppe am Anfang und dann am Ende sind sie gegen Hammerberg Berger rausgeflogen, gegen die jungen Österreicher, die aus der Quali kamen. Ist ja auch bezeichnet sind, die man jetzt nicht klassisch zur Weltspitze dazuzählen würde.
Ja, eher so erweiterte Weltspitze, das stimmt schon, ja.
Ja, aber trotzdem, dann Moserum gegen Burmans de Groot raus, die auf jeden Fall da oben mit dabei sind, auch als sie zwei da ins Turnier gestartet sind. Ich finde, daran sieht man auch, dass sich das einfach grundlegend auch verändert hat, was eine Saison, was eine Offseason ist und das teilweise, also jetzt gerade ist einfach ja nicht deren Ziel ist natürlich, ein Turnier zu starten und es zu gewinnen. Das ist klar. Aber sie werden ja auch die ganze Zeit an irgendwelchen Dingen arbeiten müssen. Das machen die ja auch noch. Und ich finde, man merkt ja manchmal, dass sie so bestimmte Löcher haben. Teilweise kommen sie durch Verletzungen und teilweise kommen sie einfach durch irgendwelche Trainingsschwerpunkte, ob es im Krafttraining oder im anderen Training ist. Aber weil es für die ja auch lukrativ ist, zu spielen und Preisgelder einzufahren und sich zu vermarkten, so spielen sie einfach immer weiter. Also gerade diese Teams, die jetzt vielleicht keine Geldsorgen haben, was die Reisen und so angeht, die lassen ja momentan wenig Turniere aus. Ja. Und das, ja, also es gibt ja dieses neue System. Früher gab es so eine Art Off-Season, die jetzt vielleicht noch nicht ganz, aber sie so auch so nach Timmendorf ungefähr irgendwie immer losging. Und dann mit den World Tour Finals, das war da nochmal reingegrätscht. Aber das gibt's ja einfach gar nicht mehr. Es ist das ganze Jahr ist Saison und jeder muss sich das selber aussuchen. Manche spielen dann eben nicht, ziehen sich zurück und manche spielen. Jetzt klingelt hier die Kirchenglocke.
Ja, Wahnsinn. Es gibt noch eine Mini-Off-Season, quasi Januar, Februar. Also zumindest war es die letzten zwei Jahre so. Mal schauen. Ja.
Aber das würde ja Volleyball World, wenn ich es richtig verstanden habe, strategisch eigentlich auch am liebsten abschaffen.
Okay, jetzt ja, das Ziel ist. Das Ziel ist, glaube ich, ja, 365 Tage Beachvolleyball, ne? Was wir in Deutschland auch schon ein, zwei Mal gehört haben. Da soll die Reise hingehen und ja, warum nicht? Also gibt nicht viel, was dagegen spricht.
Ja, also es spricht auch, finde ich, nicht viel dagegen. Die Teams können sich ja selber ihre Saison zusammenbasteln. Führt halt teilweise oder manchmal dazu, dass es einfach Diskrepanzen gibt in den verschiedenen Besetzungen der Turniere, noch mehr als früher. Und jetzt halt viele auch neue Teams und junge Teams ihre Chance wittern so ein bisschen, da jetzt reinzusliden und jetzt ich glaube, Robin und Jonas, also Reinhard Sova, sind auf jeden Fall jetzt unterwegs auf einer größeren World Tour und versuchen sich da die Punkte zu ergattern jetzt, während vielleicht andere sich anders orientieren, auf die WM vorbereiten oder Pause machen oder sowas. Aber das ist, will ich jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt schlecht ist, weil irgendwie reden wir auch viel über Durchlässigkeit und so. Und das kann man, ist ja so dann auch gewährleistet. Aber ob es ein bisschen Wettbewerbsverzerrung ist, vielleicht.
Ja. Gut, vor ein, zwei Jahren haben wir uns noch beschwert, dass es zu wenig Turniere gibt. Dann nehmen wir es, glaube ich, lieber so als andersrum.
Würde ich auch sagen. Solange diese Turniere dann aber auch gut sind und ordentlich sind, dass wir immer dazukommen. Und das ist ja vielleicht bei den, gut, über die Futures haben wir auch schon viel geredet. Egal.
Das Fass müssen wir nicht nur aufmachen.
Nee, das kennen wir schon. Mosurum hatten wir ja gerade drüber gesprochen, die übrigens ja dann jetzt gerade spielen in Rio und dann gegen Bormans de Groot noch gewonnen haben, aber gestern Nachmittag gegen Alayo Diaz einen Tiebreak zu 5 verloren haben. Wir haben es leider eben kurz vor der Aufnahme erst gesehen, dass das der Fall war. Das gucke ich mir gleich nochmal an, wie das passieren kann, dass die beiden da wirklich so wenig Punkte machen. Ich sehe viel Instagram-Content von den beiden. Vielleicht sind sie abgelenkt, anderes zu tun.
Weiß nicht. Zweifel irgendwie, dass sie den selber machen, aber ja.
Ja, aber hier anders hatte doch auch beim Einschlagen so eine Kamera an der Kappe.
Stimmt.
Ja, sah lustig aus, tatsächlich. Also es sah absolut übermenschlich aus auch, aber auch ein bisschen lustig. Ja, aber sowas finde ich irgendwie immer spannend, wenn sowas, solche Upsets passieren. Und Bormans de Groot gewinnen dann eben auch. Auch wieder geil, ne? Round of 12, Bormans de Groot verlieren. Quarterfinals, wo man es gut gewinnt.
Ja, das passiert wirklich so oft. Das ist krass.
Das ist crazy. Haben sich ja ein bisschen ausgeruht. Ja, ich habe es ja vorhin auch schon erzählt. Ich finde irgendwie gerade so die Turniere, also eigentlich sind die ja total spannend und auch für die WM-Quali irgendwie entscheidend. Und jetzt, wenn man nochmal Richtung Sagstädter oder die anderen europäischen Teams guckt, dann kann man jetzt in diesen nächsten Challenge in Mexiko ist das, ne? Glaube ich.
Ja.
Ja, noch mal ein bisschen reingucken, das ist dann auch wieder spannend, aber irgendwie ich habe Schwierigkeiten, mir das anzuschauen jetzt gerade die ganze Zeit. So ein bisschen so Vorfreude auf die WM, da wieder relevante Spiele sich anzugucken. Aber das geht mir irgendwie schon fast das ganze Jahr so, aber vielleicht ist das auch mein Problem.
Ja, die Saison wird wahrscheinlich auch einfach gerade ein bisschen lang.
Ja. bisschen Beachvolleyball müde. Dazu muss ich noch sagen, das habe ich vorhin in unserem Timmendorf-Ding vergessen. Warst du viel auf dem Center Court in Timmendorf?
Als Spieler oder was?
Nee, als Zuschauer. Als Zuschauer.
Es ging aber schon, schon einige Spiele.
Okay, weil ich habe es tatsächlich nicht geschafft, viel auf dem Center Court zu sein. Und wir haben auch die ganze Zeit gerätselt, warum, oder ich fand es wahnsinnig anstrengend, das auf dem Center Court zu verfolgen, teilweise. Also manche Spiele waren einfach mega geil, das ist klar, da war auch Stimmung super. Aber wir haben so ein bisschen gerätselt, was das gewesen sein kann, weil es ging vielen bei uns in der Gruppe so. Mhm. Und dann, meine Theorie ist folgende.
Jetzt bin ich gespannt.
Es ist ja einfach, also ich muss auch da das auf Fallgrad dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen schieben. Es war ein Dauerfeuer. Also es klingt jetzt so, als wäre ich über 60 gleich, aber es war einfach eine kranke Reizüberflutung. So, du wurdest bei jedem Punkt, der gemacht wurde, oder auch kein Punkt, irgendwas, wurdest du angeschrien. Und der Fallgrad-Dude, ich weiß leider nicht, wie er heißt, hat auch bei jedem Line-Shot gesagt, das ist der beste Schlag, den ich je gesehen habe. Das beste Spiel, das beste Spiel aller Zeiten. Und was für eine Rallye. Und es wurde irgendwie gar nicht so dramaturgisch aufgebaut quasi, so dass man so ein bisschen langsam anfängt und dann irgendwie im Tiebreak oder Richtung Matchball ist es am heftigsten, sondern es ist ab 1-0 oder vorm 1-0 schon. Und das fand ich, gerade wenn man halt irgendwie den Sport da so verfolgen will, war das zu krass. Das habe ich auf jeden Fall nicht geschafft. Gerade wenn man vielleicht sich mehrere Spiele angucken will, hat mich das irgendwie zerstört, muss ich sagen. Das war so ein bisschen wie bei King of the Court.
Zu 5 Spielen gereicht.
Ja, an 4 Tagen. So.
Das ist krass.
Ja, ich weiß nicht, ob das andere auch so erlebt haben, aber das weiß ich nicht. Ich finde, man kann trotzdem da, die können ja auch alle krasse Stimmungen haben und machen. Aber das hat mich auf jeden Fall gebrochen. So, würde ich mir nochmal überlegen, mir das Ticket quasi zu kaufen. Weil, gut, es war auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich ein Ticket gekauft habe, deswegen ist das alles noch im Rahmen. Aber das habe ich irgendwie nicht gepackt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. So, aber dieses Dauer, also dieses Level hochhalten die ganze Zeit und dann halt eher noch so zu den Abendspielen noch einen drauf zu gehen, hat mich auf jeden Fall überfordert.
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also ich bin auch nicht da der lange aushält auf den Tribünen und auch immer dann viel Pause mache. Dazu kommt wahrscheinlich noch, dass er auch auf den Tribünen viel mehr los ist, dann ist hier noch ein Bügelbrett, dann ist da die nächste Bierbauch-Cam und muss in jeder Auszeit aufpassen, dass du nicht in der Cam landest.
Ja, nee, muss man nicht aufpassen, weil es gibt genug Leute, die du gerade erwähnt hast auch schon, die da sind, um auch...
Die haben Cam-Abo, das stimmt.
Die haben Cam-Abo, die sind aber auch da, um in der Cam zu sein. Also das Bügelbrett bringst du ja nicht mit, weil dir selber das so viel Spaß macht, sondern weil du da gerne auftauchen willst, was ja auch cool ist. Das trägt ja auch zur Belustigung bei von allen. Aber das, ja, gehört man vielleicht nicht dazu unbedingt. Ja. Aber es verändert sich rapide. Das kann man sagen, auf jeden Fall. Naja. VIP-Bereich war gut wieder. Das kann ich noch dazu sagen. Das war auch schön.
Ja, besser ist das.
Ja. Genau, das dazu, also das ist nur meine Theorie. Aber das war so nach viel Rätseln war es das, auf jeden Fall. Thilo. Was sagst du? Sprechen wir uns bald wieder, wenn die WM-Quali da ist und die Gruppen rausgekommen?
Ja, lass mal so ein WM-Preview machen.
Geil, ey. Nice. Was machst du während der WM?
Zugucken.
Weil da können wir vielleicht auch ein bisschen mehr Content zu produzieren, wenn das erwünscht ist.
Bisschen das können wir mal gucken, ja.
Daily.
Weiß noch nicht ganz, ob ich das spielen muss oder nicht.
Bei der WM?
Achso, nee. Obwohl währenddessen, also direkt währenddessen sind, glaube ich, gar keine Turniere. Das passt.
Ja, ist ja auch unter der Woche auch zum großen Teil. Naja, vielleicht ist ja nur ein bisschen angeteasert. Vielleicht schaffen wir es da ja, wenn man ein Daily oder alle zwei Daily zweitägiges kleines Format zu machen. Alles klar. Sowas muss man immer on-air besprechen, das ist besonders wichtig. Wenn alle heiß drauf sind. Thilo, ich danke dir für deine Zeit, wie immer. Ich danke allen, dass sie mal wieder zugehört haben. Und ja, wir hören uns dann in ein, zwei Wochen.
So machen wir das. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.